Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Ich begrüße heute hier Ruth Wiederke und Franziska Schnoor. Herzlich willkommen, schön seid ihr da.
Danke vielmals.
Anlass für diesen Podcast ist die neue Sommerausstellung Frauen im Barocksaal der Stiftsbibliothek. Ab gestern, 21. April, offen bis am 8. November 2026. Das Thema Frauen, der Titel trägt nicht in Handschriften der Stiftsbibliothek im Untertitel. Das ist aber die Ausstellung. Findet man da überhaupt Frauen? Ich meine, das Kloster St. Gallen ist doch ein Männerkloster.
Ja, das ist natürlich die große Frage, die man zu Beginn stellen wollen. Und wenn du schon auf den Untertitel angesprochen hast, wir haben den Untertitel gegeben, weibliche Lebenswelten im Mittelalter. Und wir sind diesen weiblichen Lebenswelten so ein bisschen auf die Spur gegangen. Und ich kann dir sagen, Silvio, ja, man findet Frauen in den Beständen der Stiftsbibliothek St. Gallen, und zwar zahlreiche. Der Anlass für die Ausstellung, den gab ja die Viborada, der 1100. Todestag der Viborada von St. Gallen. Sie war eine Inklusin, eine Klausnerin, lebte in einer Zelle bei St. Mangen, und sie ist eine der St. Galler Heiligen, und natürlich findet man zu ihr und von ihr einiges in der Stiftsbibliothek. Und von ihr ausgehend haben wir uns dann überlegt, ja, was können wir sonst noch über Frauen erzählen? Wenn wir schon von dieser Klausnerin, von dieser frommen Frau in einer Zelle erzählen, was gibt es dann vielleicht noch von anderen Lebensformen zu erzählen, die vielleicht ein bisschen verbreiteter waren, nicht wahr, Franziska?
Ja, wir haben versucht, das Thema zu öffnen, also auch etwas zu präsentieren, was man in der Stiftsbibliothek vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Also nicht nur die Inklusinnen und Nonnen, sondern auch mächtige Frauen und Dienerinnen, Mütter, Produzentinnen und Frauen, die Widerstand geleistet haben. Aber da muss man dann tatsächlich in den Quellen manchmal ein bisschen graben, bis man etwas zu diesen Frauen findet. Man muss die Quellen anders lesen, neu lesen, genauer hinschauen. Und wir haben auch mit Leihgaben da ein bisschen etwas gefunden, wo wir in unseren eigenen Beständen vielleicht Lücken haben. Also gerade wenn es dann um Frauen auf dem Stadtgebiet von St. Gallen geht, um weltliche Frauen, da haben uns befreundete Institutionen in St. Gallen ganz gut ausgeholfen.
Das ist eine biografische Ausstellung dann eher? Also ihr habt Namen, Lebensdaten, Lebensformen ausgegraben? Oder wie muss man sich dieses Lesen von Quellen dann anders lesen vorstellen?
Ja, teilweise schon biografisch. Wir haben in jeder unserer Vitrine mindestens eine Frau, die namentlich fassbar ist und die einen lokalen Bezug hat. Und anhand dieser lokalen Geschichten und dieser Frauen, der ganz konkreten Frauengeschichten, können wir dann die großen Themen entwickeln und präsentieren, wie eben mächtige Frauen oder Mütter. Nicht alle Exponate haben etwas Biografisches an sich, aber es sind ganz viele Frauen, die wir mit Namen kennen. Da haben wir dann Theophano und Clara und Agnes, Magdalena und Barbara und noch ganz viele mehr.
Also es sind nicht einfach biografische Texte, sondern Texte in der Bibliothek in ihrer ganzen Vielfalt, die man dann auf solche Spuren oder Namen hinliest.
Ganz genau. Ja. Und manchmal hat man auch nur einen Namen und muss sich aus der Handschrift ganz viel drumherum erschließen und kann dann Theorien aufstellen und hoffen, dieser Frau ein bisschen näher zu kommen.
Ich stelle mir jetzt vor, ihr habt Eckhart gelesen zum Beispiel, und muss man sich da ein bisschen auch vom männlichen Blick dieser Erzählung dann befreien, wenn man die Frauen sucht?
Ja, oder man muss zumindest doch im Hinterkopf haben, dass die Quellen mit einem männlichen Blick geschrieben sind, und wir müssen fragen, was will der Autor uns damit sagen und was können wir über die Frauen herausfinden, was vielleicht darüber hinausgeht. Es gibt ganz viele Frauen im Gestalten, die in Eckharts Casus Sancti Galli eine prominente Rolle spielen, manchmal vielleicht eher als Mittel zum Zweck. Ich denke da jetzt gerade an Wendelgard, eine adlige Frau, die eigentlich Inklusin werden wollte, nachdem ihr Mann vermeintlich gestorben war. Und als er dann zurückkehrte, 4 Jahre nachdem er gefangen genommen worden war, doch zu ihm zurückkehrte und ihn ein zweites Mal heiratete. Sie wurde dann die Mutter des späteren Abtes Purchard, also eines Mönchs und später Abtes in St. Gallen. Und natürlich erzählt Eckhart die Geschichte hauptsächlich, weil es ihm um den späteren Abt geht. Aber er nimmt sehr viel von der Vorgeschichte hinein und erzählt eine fantastisch interessante, unterhaltsame Geschichte um Wendelgard.
Das ist eine Quelle, die liegt in der mittleren Vitrine, oder?
Ja, genau, sie liegt in der mittleren Vitrine, die den Inklusinnen gewidmet ist, die sich also wie Viborale haben einschließen lassen. Und Wendegard ist so ein spezieller Fall, weil sie es eigentlich gerne wollte. Aber dann kam es doch nicht dazu, weil bevor sie sich einschließen lassen konnte, ihr Mann zurückkehrte. Mhm. Und vielleicht wäre es Wendegard auch ein bisschen schwer gefallen, denn die Lebensform der Inklusin, das war nicht gerade einfach. Also es war eher ein hartes Leben. Und Wendegard, zumindest so präsentiert sie Eckehart, war eher etwas verwöhnt und mochte gerne leckere Sachen und Abwechslung. Für die wäre vielleicht auch das Leben in einer Zelle zu hart gewesen. Möglicherweise war sie dann gar nicht so böse, als ihr Mann zurückkehrte.
Wie muss man sich dieses Leben in einer Zelle vorstellen? Also Viborada, was hat die für einen Alltag? Gibt es da Quellen dazu? Weiß man nicht, dass da...
Wir haben Viborada Viten, aus denen wir zu Viborada einiges erfahren. Viborada stammte aus gutem Hause. Sie hatte einen Bruder, Hitto, der trat dann ins Kloster St. Gallen ein. Sie selbst wollte sich auch einem frommen Leben widmen. Und sie ließ sich dann zuerst in einer Zelle bei St. Georgen, das ist etwas oberhalb des Klosters St. Gallen, einschließen. Und später dann bei einer weiteren Zelle oder ließ sich eine Zelle errichten bei St. Mangen, etwas außerhalb der Stadt, aber wie soll ich sagen, in der Nähe des Klosters. Sie war da in der Zelle, sie betete, sie nahm am Gottesdienst teil, weil sie hatte ein Fenster, das durch die Wand, durch die Kirchenwand direkt in den Chor führte oder sie konnte da durchgucken und an der Messe teilnehmen. Sie war aber auch, und das ist vielleicht auch das bedeutsame, Ratgeberin unter anderem für den Abt des Klosters St. Gallen, und sie hat ihn gewarnt vor dem Ansturm eines Reitervolks der Ungarn, die da kommen würden und das Kloster zerstören würden. Und sie, die Mönche, die haben dann ihre Bücher und sich selbst in Sicherheit gebracht. Die Viborada blieb in ihrer Zelle, sie betete und die Ungarn oder diese Krieger, die haben sie gefunden und getötet. Man weiß ungefähr, wie sie ihren Tag strukturierte, aus der Legende. Legenden muss man selbstverständlich immer mit der nötigen Sorgfalt, so ein bisschen unter Distanz lesen. Was ist auch Zutat, um eine Heilige darzustellen, und was ist vielleicht historischer Fakt? Tatsache ist, dass Eckhart der Erste, der diese Legende zuerst aufgeschrieben hat, er war ein Zeitgenosse auch der Viborada. Wir haben die überliefert in einer Überarbeitung dann des 11. Jahrhunderts, und hier in St. Gallen gibt es dann eine zweite Vita noch, die werden etwas länger, die werden vor allem auch länger, weil wir auch noch Wunder hinzufügen, die dann Viborada wirkt, postmortem eigentlich. Natürlich muss man so die Geschichten ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber wir können festhalten, dass es Inklusinnen gab. Es gab Frauen, die in Zellen gelebt haben, die an Kirchen oder an Klöster angebaut waren. Wir können festhalten, dass das die höchste fromme Lebensform war. Es gibt sogar eine Regel für Inklusen oder Klausner. Also es gibt Männer wie Frauen, die so leben. Und die entstand im 9. Jahrhundert. Grimm Laikos hat die geschrieben auf Latein. Aus dem 15. Jahrhundert ist in St. Gallen eine Übersetzung auf Deutsch überliefert für eine Schwesterngemeinschaft bei heutigen Mörschwil. Also wir wissen auch von verschiedenen Orten, wo sich Frauen haben einschließen lassen, um ihr frommes Leben zu führen. Ich finde, diese Zelle ist ja so ein schönes Bild. Es ist ein Raum für die Frau selbst, für die Person, die sich ihrem Glauben widmen will. Es ist ein Schutzraum vielleicht auch. Es ist aber auch ein Rückzugsort. Ja, vielleicht auch für uns heute, wenn wir den anschauen, so eine Art Sehnsuchtsort, oder? Wir wünschen uns alle einfach einen Raum, in dem wir Ruhe haben. Selbstverständlich war es mit dieser Ruhe eben nicht so gut bestellt, wenn Viborada häufig aufgesucht wurde von Ratsuchenden, von Leuten, die Beschwerden hatten, die sie segnete, oder von Leuten, die Rat suchten bei ihr. Ihr Name bedeutet ja Viborada, Viberat. Sie ist die ratgebende Frau, die Ratgeberin eigentlich. Also so lässt sich ihr Name ableiten, so wird er auch in der Legende abgeleitet, hergeleitet.
Wir haben ja bei Viborada eigentlich auch eine ganz gute Quellensituation, oder? Der Eckehart hat ihre Dienerin befragt, die also Viborada bestens kannte. Ich weiß nicht mehr genau, war es Kebini oder Perchterath?
Ich weiß auch nicht mehr.
Ich glaube Kebini. Auf jeden Fall eine von beiden, die jahrelang der Viborada gedient hat, schon bevor sie sich hat einschließen lassen und dann auch, als sie Inklusin in einer Zelle war. Die Inklusin war natürlich auf Dienerinnen angewiesen, denn wie sollte sie sonst ihr Leben alleine in einer Zelle führen? In der Vibrada Vita heißt es, dass sie eine Glocke hatte, mit der sie läuten konnte, wenn sie etwas brauchte. Und ja, also Dienerinnen, die haben eine ganz wichtige Rolle gespielt. Wir haben, das ist sehr ungewöhnlich in der Stiftsbibliothek, eine Handschrift mit einer Federzeichnung einer Inklusin von St. Georgen und ihrer beiden Dienerinnen Clara und Agnes. Das ist auf der letzten Seite einer Handschrift des 15. Jahrhunderts. Die Frauen sind da dargestellt, die Inklusin zwischen angedeuteten Mauern und die beiden Dienerinnen. Interessanterweise sind nur die beiden mit Namen bezeichnet. Und dann ist da noch eine Beischrift daneben, wo es heißt, dass die eine Clara früher sehr hübsch war und jetzt inzwischen aber doch recht hässlich aussieht. Die Agnes läuft ganz krumm und trägt schäbige Kleidung. Also wir können daraus ableiten, dass das Leben einer Dienerin für eine Inklusin auch hart war, genauso wie das Leben der Inklusin selbst.
Wie muss man sich das vorstellen? Man hat dieses Männerkloster und in nächster Nähe hat man diese Inklusinnen, als du hast gesagt, Ruth, die höchstmögliche Lebensform, wenn man sich Gott widmet in dieser Zeit. Aber es ist nicht ein Frauenkloster. Es gibt zwar eine Regel dann, die eben später bei uns überliefert ist, aber es ist nicht quasi dieser Konvent, nicht diese Form.
Es gibt verschiedene Formen, oder man kann sagen, bei der Vibrada war es so, ihre Zelle war an eine Kirche angedockt gewissermaßen. Dann gibt es aber auch die Form von Frauen, die sich innerhalb von Gemeinschaften in eine Zelle einmauern lassen. Und man geht zurück, wenn wir die biblischen Texte lesen. Wir kennen die Einsiedler, die gehen in die Wüste. Andere bauen sich eine Einsiedelei irgendwo in Abgeschiedenheit. Wir haben aber gerade bei Frauengemeinschaften zahlreiche Nachrichten bis auch ins späte Mittelalter, also 14. bis 15. Jahrhundert. Und das nicht nur in St. Gallen, sondern auch bei zahlreichen anderen Klöstern. Für den süddeutschen Raum und die heutige Schweiz ist das gut untersucht, dass sich Frauen haben in Klöstern oder bei Klöstern und bei Kirchen einmauern lassen. Da gibt es zahlreiche solche Nachrichten. Wir sprechen, wenn wir von diesen Inklusinnen reden, vor allem von dieser Form von Klausnerinnentum. Und ja, im Umkreis von St. Gallen gab es verschiedene Frauengemeinschaften, Laienschwestern, Beginen heißen die zeitweise. Die werden dann mit der Zeit im Spätmittelalter auch in Orden integriert, mit Ordensregeln und vorher kann man die auch schlecht fassen. Ich meine, das ist ja auch typisch für diese Ausstellung. Wir haben bei den Dienerinnen, gibt es dieses Beispiel, sehr schön. Und es ist ganz schwierig, die zu finden. Also wir haben eine dünne Quellenlage manchmal und man muss die ein bisschen anders anschauen, die Quelle, um etwas da rauszubringen. Und für viele Frauengemeinschaften wissen wir ganz wenig oder wir haben nur Spuren von ihnen.
Ganz spannend ist aber, dass oft der Anfang eine Inklusinnenzelle ist. Und dann können wir annehmen, dass sich andere Frauen da angesiedelt haben. Also es gibt dann einen Übergang von einer einzelnen Klausnerin zu einer kleinen Frauengemeinschaft, einer Beginengemeinschaft, also von Laienfrauen, die gemeinsam gelebt haben, gemeinsam gewisse Regeln befolgt haben, ohne ein Gelübde abzulegen. Und die dann später, eben wie du, Ruth, das gerade gesagt hast, dann vielleicht eine Ordensregel, eine Drittordensregel angenommen haben. Und da sind die Übergänge so fließend und in St. Gallen ist es ganz häufig, dass von einer Klausnerinnenzelle, einer Inklusinnenzelle im Laufe der Zeit eine Frauengemeinschaft entsteht, im Spätmittelalter gerade. Da gibt es zum Beispiel dann das Beispiel der Schwestern von Wonnenstein, also in der Nähe von Teufen, Außerrhoden. Das geht auch auf eine einzelne Inklusin zurück und da hat sich dann eine kleine Schwesterngemeinschaft gebildet und wir zeigen in der Ausstellung den Bibliothekskatalog dieser Frauengemeinschaft. 110 Einträge, die haben also zwar einerseits ein sehr arbeitsreiches Leben geführt, sie haben von Handarbeit und Landwirtschaft gelebt, aber dennoch auch Zeit auf Gottesdienst verwendet und auf Lektüre offenbar. Mit 110 Büchern war das schon eine recht große Bibliothek. Es gab da Texte für die Messe, für das Stundengebet, aber auch einen Kalender, wo dann auch die verstorbenen Frauen eingetragen wurden oder sogar medizinische Texte.
Sie verwenden auch Zeit auf Bildung dann und geben die weiter im Kloster.
Das muss der Fall sein, ja.
Wenn es so viele Bücher gibt, ja.
Genau, Sie müssen ja die auch gelesen haben. Sie haben sicherlich die Bücher nicht nur besessen. Aber das ist immerhin ein spannendes Thema, oder? Konnten Frauen lesen, konnten sie schreiben? Und da entdeckt man auch, wenn man die Quellen genauer anschaut, immer wieder Neues, Spannendes.
länger in der Forschung war das eine große Fragestellung. Oder konnten sie lesen, schreiben und so weiter? Man kann fragen, konnten die Menschen lesen und schreiben? Es hängt ja wirklich davon zusammen, wo man lebt und wie diese Menschen sozialisiert werden. Ich kann hier gerne das Beispiel aus dem Kloster Chelles bringen, also Chelles französisch auszusprechen, heute Großraum Paris. Das ist ein Frauenkloster, das im 7. Jahrhundert, also im frühen Mittelalter, gegründet wird. In diesem Kloster, da sind Königstöchter, später sind das Frauen aus dem Kaiserhaus, die dort unter anderem als Nonnen leben. Die hatten ein Skriptorium, vor allem im 8. und Anfang beginnenden 9. Jahrhundert, das zu den Top-Skriptorien des Fränkischen Reiches gehört. Und auch unter Karl dem Großen, die entwickelten gewissermaßen diese karolingische Minuskel mit und weiter. Diese Schrift, diese frühmittelalterliche Schrift, die dann im ganzen Reich eigentlich durchgesetzt wurde, so schreibt man mehr oder weniger. Und die gehörten zu den wenigen Skriptorien, die diese Schrift mitentwickelten, die haben wissenschaftliche Texte kopiert und auch Bibelkommentare etc. und im ganzen Reich verteilen lassen. Das waren sehr geübte Schreiberinnen, also war ein Top-Skriptorium, so kann man sagen. Und da war die Bildung selbstverständlich hoch in diesem Umfeld. Nur wurde bislang relativ wenig über Chelles geschrieben. Mittlerweile wissen wir, es gibt, oder in der Forschung ist das schon bekannt, es gibt 38 Handschriften, zwei davon sind in St. Gallen, eine können wir in unserer Ausstellung zeigen, aber das Faktum, dass eben in gewissen Klöstern, Frauen- wie Männerklöstern, war die Schreibfertigkeit besonders hoch, auch im frühen Mittelalter, da dachte man oder denkt man häufig, ja, das sind dann die Männer, die geschrieben haben, aber es gab auch Frauenklöster mit so ganz großartigen Skriptorien, selbstverständlich.
Also da verschiebt ihr jetzt mit ein bisschen das Narrativ. Ich meine, 38 Handschriften sind ein großes Korpus.
Für das Frühmittelalter ist es riesig.
Auf jeden Fall riesengroß, ja. Also wer hat geschrieben? Das sind ja wahrscheinlich dann eben, du sagst richtig, wer kommt woher? Gebildete Frauen, die Möglichkeit haben, in so einem Kloster dem Schreiben nachzugehen. Das sind nicht die Dienerinnen, die vielleicht lesen und schreiben, sondern sind vielleicht mächtige Frauen auch. Ja.
In diesem Sinne sind sie mächtig. Ja. Und wir schauen aber in unserer Ausstellung auch zum Beispiel auf die Schreiberinnen außerhalb der Klöster. Wir haben jetzt viel über diese, würde ich sagen, als heute ist doch recht merkwürdige Form, Lebensform der Inklusin gesprochen, aber es gibt selbstverständlich eben in den Bürgerhäusern gibt es auch gebildete Frauen und da haben wir einige tolle Exponate, zum Beispiel der Dorothea von Hof, sie war eine Konstanzer Bürgerin und stellt sich selbst im 15. Jahrhundert, 1483, ein Gebetbuch zusammen, das sie auch wunderbar ausgestaltet. Oder diese Frauenbriefe, die wir ausstellen aus der Zeit um 400, das ist Spätantike, also das ist eigentlich sensationell. Da haben wir zwei Briefe von Frauen. Wir wissen, dass es Frauen sind, weil sie sich selbst mit der weiblichen Form bezeichnen. Und die Person, die sie anschreiben mit einer weiblichen Form, Domina zum Beispiel, Herrin, beschreiben. Wir haben keine Anrede und keine Datierung, genau. Und das muss man aus dem Text herauskriegen, aus welcher Zeit das ist, weil sie sich aus biblische Texte beziehen, auf eine Bibelform, die bis 400 ungefähr im Umlauf war. Das sind frühe Christinnen, die sich überlegen, wie können wir leben. Das waren keine Nonnen, die waren Mütter, das erschließen wir aus diesen Briefen. Und die sind überliefert inmitten von Briefen von Bischöfen aus dem heutigen Südwestfrankreich. Also das ist wie eine Art Zufallsüberlieferung, auch ganz typisch, vor allem für Briefe und Frauenbriefe. Aus dieser Spätantike gibt es sonst eigentlich nichts. Wir haben antike Briefschreiberinnen, die uns bekannt sind, und dann wieder Briefschreiberinnen aus diesem, sagen wir, im höchstadligen Segment rund um Karl den Großen. Dort wissen wir von Briefschreiberinnen um 800 mehr oder weniger. Und hier haben wir zwei Briefe von frühen Christinnen, die in der Stiftsbibliothek überliefert sind. Und die sind nicht in Klöstern, das waren aber schreibkundige Frauen offensichtlich und sehr belesene Frauen.
Und das ist wirklich ein Überlieferungsglück, so wie du sagst, gell? Wenn man nicht gedacht hätte, das seien Briefe eines Kirchenvaters, dann wären die wahrscheinlich gar nicht abgeschrieben worden im 9. Jahrhundert. Und so, ja, das sind dann die Zufallsfunde.
Die Vitrine, wo die drin liegen, heißt die Produzentinnen, oder das ist ihr Titel. Da liegen ja auch zwei schöne Leihgaben drin. Gedruckte Bücher von St. Galler Druckerinnen. kann man das so sagen?
Ja. Genau, das ist unser Ausflug in die frühe Neuzeit, ja, ins 18. Jahrhundert. Also wir machen in dieser Vitrine spannen einen Bogen von diesen Briefen 400 bis zu diesen Druckerinnen im 18. Jahrhundert. Muss man sagen, beginnt Anfang des 18. Jahrhunderts, da gab es eine Offizin, eine Druckerei Diet in St. Gallen, in der Stadt, in dieser formierten, gut funktionierenden, auch reichen Stadt, gibt es mehrere Druckereien, unter anderem eben diese Druckerei Diet. Der Bartholomew Diet, der stirbt und seine Frau, die übernimmt den Betrieb. Und erst dann tritt sie zum Vorschein. Das ist ganz typisch, dass Hausvorstände vertreten eben den Haushalt, genauso in Familienbetrieben, übrigens bis in die allerjüngste Zeit, oder, waren die Frauen bevormundet. Auch bei uns bis zum neuen Eherecht, wir reden vom Ende der 1980er Jahre in der Schweiz, war der Mann der Vormund, eigentlich mehr oder weniger etwas verkürzt gesagt. Aber hier sehen wir, wie die Witwe in Erscheinung tritt als Druckerin. Und in der nachfolgenden Generation passiert noch einmal dasselbe. Wieder die Schwiegertochter übernimmt die Druckerei und die veröffentlichte zahlreiche Werke, immer unter dem Namen des dann Leonhard Diet, und seine Witwe. Man sieht beim Druckervermerk, die Witwe von hat das jetzt verantwortet. Mhm. Und die Witwen haben hier also über mehrere Jahrzehnte im 18. Jahrhundert diese Druckerei Diet geführt.
Da kann ich vielleicht gerade anschließen, denn das erinnert mich an die Vitrine über die Mächtigen, die häufig auch dann erst wirklich Macht erlangt haben, wenn ihr Ehemann gestorben war. Also der Witwenstand, der, man muss es vielleicht so sagen, gab Chancen für Frauen, eigenständig in Erscheinung zu treten. Da haben wir zum Beispiel den Fall der Kaiserin Theophanu. Es war eine byzantinische Prinzessin, die 972 mit dem römischen Kaiser Otto II. Verheiratet wurde, ihn bei der Herrschaft unterstützte. Also beispielsweise Bittsteller banden sich häufig an die Ehefrau, an die Kaiserin, und sie trat dann für die Bittsteller bei ihrem Mann ein. Und das findet man dann auch in Urkunden niedergeschrieben, dass dann der Kaiser schreibt, ich habe diese Urkunde ausgestellt auf Intervention, also auf Bitten meiner geliebten Frau Theophanu. So gibt es zum Beispiel auch eine Urkunde, die für das Kloster St. Gallen ausgestellt wurde. Als Otto II. Mit nur 27 Jahren ganz unerwartet starb, musste oder konnte Theophanu die Herrschaft übernehmen. Denn ihr kleiner Sohn war erst 3 Jahre alt, also der konnte nicht als Herrscher alleine regieren. Er hatte zwar den Kaisertitel, aber sie hat dann doch de facto die Regierung geführt, unterstützt von ihrer Schwiegermutter. Und ein ähnlicher Fall ist auch die Herzogin Hartwig von Schwaben, die ebenfalls nach dem Tod ihres Mannes Herrschaft über Schwaben ausübte und gemäß Eckehards Casus Sancti Galli mit eiserner Faust regierte. Die ist übrigens interessanterweise in den Quellen mehrfach auch mit der männlichen Wortform als Dux, als Herzog bezeichnet und nicht als Herzogin. Aber in der Handschrift, die wir ausstellen, ist dann von einem späteren Leser dieses Textes das Wort Dux durchgestrichen und durch Duchissa, also Herzogin, ersetzt.
Können wir noch ein bisschen über die Widerständigen reden? Wir haben jetzt so Frauen auch Rollen angeschaut.
Ja, mich wollte ich jetzt nach Maria fragen.
Du wolltest nicht? Nach Maria fragen.
Wir zeigen in der Ausstellung, also sichtbar sind Bilder von Maria in einer prächtigen Handschrift mit Evangelienlesungen aus dem 15. Jahrhundert, geschrieben in Konstanz. Da zeigen wir zum Beispiel die Verkündigung an Maria, so wie der Erzengel Gabriel kommt und ihr sagt, dass sie vom Heiligen Geist schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird. Und dann sehen wir die Begegnung von Maria mit ihrer Verwandten Elisabeth, die 6 Monate vor ihr ebenfalls überraschend schwanger geworden war. Und Maria ist natürlich, auf der einen Seite ist sie die bekannteste und berühmteste Mutterfigur im Christentum und gleichzeitig ist sie ja doch die ungewöhnlichste Mutter, wenn man jetzt einmal annehmen will, dass sie als Jungfrau ein Kind zur Welt gebracht hat. Und natürlich muss man sich die fragen, wie kann das passieren, wie kann das sein? Und Theologen und Theologinnen haben sich eigentlich von Anfang an Gedanken gemacht, wie man das erklären kann. Manche haben die Jungfrauengeburt geleugnet, andere haben versucht, das irgendwie metaphorisch, also im übertragenen Sinne zu verstehen. In der jüngeren Vergangenheit hat es auch feministisch-theologische Ansätze gegeben, zu sagen, ob vielleicht Maria vergewaltigt wurde und das Kind außerhalb der Ehe gezeugt wurde. Wir wissen die Wahrheit nicht, aber es ist ein Denkansatz und es kann uns vielleicht anregen, auch mal in Geschichten der Bibel zu hinterfragen. Und gleichzeitig sieht man dann, wie Maria doch ja durch die biblischen Berichte erhoben wird zu einer wichtigen Figur. Also sie wird gewissermaßen aus dem Staub erhoben und so sagt sie es ja auch im Magnificat in ihrem Lobgesang, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und wenn man da aufs Griechische zurückgeht, auf die Ursprungsfassung in der Bibel, dann ist das ein Ausdruck, die Dienerin, das ist eben nicht nur eine Dienerin, eine Magd, sondern es kann auch eine vergewaltigte Frau bezeichnen. Ob es nun so ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich finde es spannend, einfach mal zu sehen, welche Denkansätze auch gerade die feministische Theologie liefern kann.
Das ist dann quasi der Blick weggewendet von dieser Überfigur, die so stark formalisiert ist, hin zu einer fast schon ein bisschen biografischen Lesart der sehr spärlichen Quellen.
Ja, ich glaube, so kann man es sehen. Ja. Und es kann vielleicht auch Maria zu einer Figur machen, mit der andere Frauen sich dann auch identifizieren können. Unterdrückte Frauen, die sagen können, wow, ja, da gibt es eine, der ging es richtig schlecht im Leben und trotzdem ist daraus etwas Großartiges geworden. Hm. Vielleicht kann das auch Mut geben.
Es ist schwierig, wieder zu den Widerständigen zurückzukommen, diesen Bogen, der
ja,
so riesengroß ist.
Ja, eigentlich so schwierig ist es gar nicht, denn die Maria, wenn man sie so liest, ist ja. sie eigentlich auch eine widerständige Person. Also sie ist eine, die zumindest doch mit einer etwas schwer erklärbaren Geburt, sie kriegt einen Sohn, aber der ist nicht von ihrem Verlobten. Und wie kommt das? Also da steht sie doch eigentlich so ein bisschen außerhalb der gesellschaftlichen Regeln. Und damit sind wir dann eigentlich doch recht schnell bei den widerständigen Frauen. Und es war uns wichtig, denen auch Raum zu geben in der Ausstellung und zu zeigen, was passiert, wenn eine Frau sich nicht so verhält, wie die Gesellschaft es von ihr erwartet. Da kann sie dann schnell dämonisiert werden. Wir haben ein Beispiel mit einem spätmittelalterlichen Rechtstext, dem Schwabenspiegel, in dem eine Frau erwähnt wird in einem Kapitel über die Frage, ob Frauen vor Gericht selbst auftreten, selbst klagen dürfen. Und da heißt es dann, nein, das dürfen die nicht, sie müssen sich von einem männlichen Vormund vertreten lassen. Und der Grund dafür ist eine Frau namens California, die sich vor Gericht mal dermaßen daneben benommen haben soll, dass künftig allen Frauen verboten wurde, vor Gericht selbst aufzutreten. Die California, so heißt es da, die hat sogar ihren Hintern entblößt vor dem Richter und damit also alle Männer gegen sich aufgebracht. Wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, dann kommt man zur Quelle und die California, ursprünglich eigentlich mit dem Namen Gaia Afrania, war eine Frau, die in der Antike lebte, im 1. Jahrhundert vor Christus und offenbar tatsächlich häufiger vor Gericht auftrat und damit vielleicht auch ziemlich erfolgreich war. Aber wie sie auftrat, das wird in einer Anekdotensammlung von Valerius Maximus, der über sie schreibt, als Gebell bezeichnet und er bezeichnet sie selbst als Monstrum, also als Monster. Da sieht man, wie die Frauen diffamiert werden, die wagen, aus den Rollen auszubrechen, die für sie vorgesehen waren. Mhm. Und es ist natürlich eine wunderschöne Begründung, wenn man sagen kann, ja, schaut mal, die Frauen, die können sich einfach nicht benehmen. Das können wir nicht zulassen, dass sie vor Gericht selbst auftreten. Und es haben sie sich gewissermaßen selbst zuzuschreiben. Wie soll eine Frau dagegen noch protestieren?
In dieser Vitrine bei den Widerständigen, da geht es auch wieder um Bücher. Eine, die hat sich gewehrt, dass Bücher noch da sind. Nicht wie Borada.
Ja, das ist die Regula Keller. Sie war Nonne und die Büchermeisterin im Katharinenkloster in St. Gallen. Es ist da in der Reformationszeit. In St. Gallen ist die Situation ja so, dass die Stadt wird reformiert und das Kloster aber, das bleibt natürlich katholisch und da passiert vieles in der Stadt, das sind Spannungen, es sind Unruhen, es werden Bücherzirkel gemacht von einem gewissen Herrn Vadian, man liest die Bibel neu und diese Regula Keller, die merkt, da ist einiges los, ich habe Angst, dass die Bücher verloren gehen, wenn wir im Kloster überfallen werden oder wenn wir irgendwie vertrieben werden, wie das auch an anderen Orten der Fall ist, die waren ja in Kontakt mit anderen Klöstern. Und sie schickt da einzelne Bücher in Klöster quasi auf sicherem Terrain. Und wir haben einen Brief eingelegt in eine Handschrift, die bis heute dieselbe ist. Und die ist heute in der Stiftsbibliothek St. Gallen. Die ist über Appenzell dann wieder hierher gekommen. Dieser Brief, der besagt, liebe Frau Mutter im Kloster Appenzell, nimm dieses Buch zu dir, ich schicke es dir und bewahre es sicher auf. Ich habe niemandem davon erzählt, dass ich das jetzt mache.
Genau, sie soll es in Sicherheit bringen und sie soll den Brief drin liegen lassen, damit man immer weiß, wohin das Buch eigentlich ursprünglich gehört. Und das hat die Mutter des Schwesternhauses in Appenzell offenbar gemacht, denn der Brief ist also heute in die Handschrift eingeklebt Und so können wir diese Geschichte nachvollziehen. Und Regula Keller hatte mit ihrer Sorge sicher recht, denn im Zuge der Reformation wurde dann der Konvent von St. Katharina gewaltsam aufgelöst. Die meisten Nonnen, die gingen entweder in andere Klöster oder traten zum reformierten Glauben über. Und Regula Keller blieb mit zwei Mitschwestern im Kloster zurück, weigerte sich, zum reformierten Glauben überzutreten und weigerte sich auch, das Kloster an die Stadt St. Gallen, die großes Interesse daran hatte, zu verkaufen. Und die Frauen blieben, sage und schreibe, 27 Jahre, haben also 27 Jahre im Klostergebäude ausgeharrt, gegen wirklich starken Widerstand, Überredungsversuche, Hausarrest und so weiter. Und erst 27 Jahre später haben sie dann doch irgendwann nachgegeben und das Kloster verkauft, aber zu einem deutlich günstigeren Preis, als die Stadt ursprünglich mal angeboten hatte.
Aber sie konnten sich so lange in dieser Situation halten.
Sie konnten sich so lange halten, ja, tatsächlich. Einmal wurden sie also alle in Arrest gesetzt und unterschrieben dann einen Vertrag. Und sobald sie freigelassen wurden, haben sie den wieder widerrufen. Nachdem sie dann das Kloster verkauft hatten, haben sie an einem neuen Ort neu anfangen können, im Thurgau, auf dem Nollenberg. Regula Keller wurde da Priorin und ist das bis zu ihrem Tod geblieben. Und da ist dann der Konvent also wieder aufgebaut worden.
Es ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass diese Reformationszeit, das ist ja ein Reformationsjahrhundert, oder? Das geht nicht so schnell, es ist nicht einfach, jetzt ist reformiert, sondern da gibt es lange Verhandlungsprozesse mit den Klöstern, mit einzelnen Gemeinden auch. Es gibt ja auch paritätische Gemeinden an gewissen Stellen. Das dauert eine Weile und da kann man, wenn man nahe heranzoomt, Einzelfälle betrachten und das machen wir mit der Regula Keller, das lässt sich mit der Regula Keller so wunderbar machen.
Der Raum mit den Vitrinen ist begrenzt, nicht? Auch wenn der Bogen vom 4. bis zum 18. Jahrhundert riesengroß gespannt ist. Gibt es da Lebenswelten und Frauenbiografien, die ihr nicht erzählen konntet, die man noch ergänzen könnte? Oder anders gesagt, gibt es genügend Quellen für die Ausstellung Arbeitstitel Frauen 2?
Ich denke, wir würden genügend Quellen finden, aber wir müssten noch einmal ein bisschen neu profilieren. Es gibt ja tatsächlich, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, den Plan, eine Ausstellung zu machen zum Kloster St. Katharina, von dem wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Also man könnte auf einzelne Gemeinschaften fokussieren, wir könnten aber auch mehr in die Stadt hineingehen und da noch genauer hinschauen. Eine große Pendenz sind zum Beispiel die Hebammen. Man weiß, das ist ein städtischer Beruf. Den können wir gut nachvollziehen zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Auch da könnten wir noch genauer hinschauen oder könnten weitere Forschende noch weiter arbeiten.
Und vielleicht eine Pendenz oder etwas, was man auch noch vertiefen könnte, wäre die Frage, haben Frauen Beziehungen zu Frauen gehabt? Und da ist in den Quellen eben ganz schwierig, etwas zu finden. Wir haben eine Quelle in der Ausstellung, in der es um sexuelle Beziehungen zwischen Frauen geht, bei den Widerständigen, denn das ist ja auch eine mehr oder weniger offene Auflehnung gegen die Normen der Gesellschaft. Es ist ein Bußbuch, also sind Fragen für den Beichtvater, die er stellen kann, um dann herauszufinden, welche Sünden haben seine Beichtkinder begangen und welche Bußen sollen sie tun dafür, das war dann meistens Fasten. Wir haben da eine Handschrift aus dem 11. Jahrhundert mit dem Dekretum von Burchard von Worms. Und in den rund 200 Fragen für den Beichtvater geht's in fast einem Drittel der Fälle um irgendwelche sexuellen Vergehen. Meistens zwischen Männern und Frauen, aber manchmal auch zwischen Männern und Männern oder zwischen Frauen und Frauen. Und relativ überraschend für mich war, dass Burchard von Worms ziemlich ins Detail geht und sogar eine Art Dildo erwähnt, die beim Sex zwischen Frauen verwendet werden kann. Ehrlich gesagt hätte ich das im 11. Jahrhundert nicht unbedingt erwartet.
Also eine riesengroße Themenvielfalt, die in diesen Quellen abgehandelt ist. Quasi fast alle Bereiche des Lebens von Frauen, vom sehr Geistigen, vom Idealisierten, bis hin zum Alltag und zum Leben in seiner ganzen Tiefe, das da vorkommt.
Ja, ja, das ist uns wirklich ein Anliegen mit der Ausstellung, die Breite der weiblichen Lebenswelten im Mittelalter zu zeigen.
Und das dann aber auch ganz konkret an einzelnen Biografien zu zeigen, weil sonst wird es einfach eine lange Liste. Aber wir können wirklich anhand von einzelnen Objekten, die ganz häufig auch mit einem Namen in Verbindung zu bringen sind, zeigen, wie genau sich das Leben in der jeweiligen Welt abspielt. Sei es eine Kaiserin, sei es eine Dienerin, sei sie eine Druckerin, sei sie eine Hebamme oder sei sie eine Frau, die Widerstand leistet.
Ja, und wir haben da gleichzeitig den Lokalbezug, Die Frauen haben oft in St. Gallen oder in der Nähe von St. Gallen gelebt. Also mindestens eine solche Frau haben wir pro Vitrine, die wir präsentieren können. Aber daran können wir die großen Themen aufhängen.
Man muss die Ausstellung anschauen, die Quellen selbst betrachten, vorbeikommen, das zu machen. Ich danke an dieser Stelle für das Gespräch und vor allem aber auch für die schöne Ausstellung, wo ich von euch und von eurer Art auf diese Frauengeschichten, Biografien, Lebenswelten zu schauen, viel lernen durfte. Besten Dank dafür.
Danke dir.